Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel,
Alexander Pinker
und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand im Wandel. Die Themen heute: Mobilität, Wasserstoff und Smart City. Und es ist der Wahnsinn, wie schnell sich die Ereignisse aktuell überschlagen. Und jetzt steht auch schon Weihnachten langsam wieder vor der Tür. Achim, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diese Folge machen können. Und hallo erstmal an dich.
Alex, schön dich zu hören. Hallo.
Sag mal, welche Themen treiben dich denn aktuell bzw. den BVMW um?
Naja, wir haben in den letzten Wochen eine ganz spannende Reihe von Events, von Veranstaltungen gehabt. Wir waren ja gerade mit den Mitgliedern des BVMW München im Rathaus München. Das erste Mal wieder seit 2 Jahren Corona-Pause, dass uns die Bürgermeisterin der Stadt München, Frau Habenschaden, empfangen hat. Bekanntermaßen eine Grüne, die auch großes Interesse am Thema Umwelt und Stadtentwicklung, Stadtgestaltung hat. Ja, und wir haben einen schönen Abend dort verbracht. Die Bürgermeisterin hat uns sehr gelobt für unsere intensive Zusammenarbeit mit der Stadt. Und ich glaube, es war sehr gelungen. Dann sind wir vor ebenfalls sehr kurzem Mitglied im Klima- und Umweltpakt Bayern geworden. Das ist für den BVMW auch eine sehr schöne Auszeichnung, die wirklich auch unser Engagement im Bereich Klima- und Umweltschutz nochmal deutlich betont. Und wir hatten auch noch im November den ersten Wasserstoff-Informationstag, das hat eine Kollegin im Chiemgau gemacht. Da war tatsächlich auch die Landtagspräsidentin Ilse Aigner dort. Und da haben sich rund 30 Unternehmen ausgetauscht und informiert, wie denn das Thema Wasserstoff in der mittelständischen Wirtschaft in Zukunft fortgesetzt werden kann. Das sind so die Highlights der letzten Wochen. Und du hast es ja schon gesagt, Weihnachten kommt jetzt mit großen Schritten.
Wasserstoff ist aber tatsächlich ein Riesenthema. Ich meine, da sind wir fast schon bei unserem heutigen Interviewpartner. Aber wie geht es denn gerade so in Bayern mit dem Wasserstoff voran? Was habt ihr da rausgefunden? Wie beteiligt ihr euch da?
Naja, zum einen gibt es die Wasserstoff, das Zentrum Wasserstoff Bayern H2B, die Wasserstoffinitiative. Da sind über 30 Partner in Bayern vernetzt. Der BVMW ist da auch dabei. Und da geht es um die Umsetzung der Wasserstoffstrategie der Staatsregierung aus dem Jahr 2020. Also mit dem Ziel, erneuerbare Energien und speziell Wasserstoff als Energieträger weiter zu fördern, um einen Beitrag zu leisten, dass wir möglichst schnell klimaneutral sind.
Ich glaube, das ist tatsächlich das, womit wir uns alle gerade beschäftigen. Ich meine, die Welt ist gerade im Wandel, wir müssen nicht drüber reden. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder drüber gesprochen. Da ist ziemlich viel, aber Klimaneutralität, Veränderung, neue Lösungen. Ich glaube, das ist echt was Wichtiges, wo wir einfach hingehen müssen. Da habe ich auch wieder eine schöne Studie gelesen, tatsächlich eine sehr neue. Und zwar von der Unternehmensberatung Hasselhorst Associates, die sich mit Smart City beschäftigt haben, wo ja auch Wasserstoff und neue Mobilitätsmaßnahmen mit reinspielen. Und was ich da total spannend fand, war, dass sie das Fazit getroffen haben, dass die Umsetzung von Smart City-Maßnahmen, also von neuen, modernen Entwicklungskonzepten, um die Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, ökologischer, sind wir wieder bei Wasserstoff zu machen, dass da ziemlich viel noch Optimierungsbedarf ist. Was allerdings erfreulich ist, ist, dass in den Top 10 sich unter anderem Hamburg befinden, aber auch München, die schon 46,2% so den Digitalisierungsgrad ihrer Städte beweisen können, was du schon zu eurem Rathaus empfangen. Ich glaube, da ist zwar noch viel zu tun, aber spannend finde ich, dass da wirklich was vorangeht. Dass da noch ein bisschen Schulterschluss aber auch zwischen Mittelstand, Politik, Stadtregierung und so weiter gesucht wird.
Ja, völlig richtig, Alex. Wir hatten zum Thema Innenstädte hier ja Anfang des Jahres eine große Podiumsdiskussion mit der Münchner Bürgermeisterin, mit Vertretern aus der Münchner Wirtschaft und aus der Münchner Lokalpolitik. Das Ergebnis war eigentlich, dass zumindest hier in München alles im Wandel ist. Zum einen sind Geschäfte wie Sport Münzinger oder Kaut Bullinger tatsächlich aus der Innenstadt rausgegangen. Das ist absolut schade. Zum anderen gibt es aber natürlich wieder neue Geschäfte, die auch in den Städten eröffnen. Und das Fazit war so ein bisschen, die Innenstädte brauchen eine Frischzellenkur. Es geht darum, die Aufenthaltsqualität in den Städten grundsätzlich zu erhöhen, ein besseres Shopping-Erlebnis zu generieren. Und das hat aber natürlich auch mit dem Verkehr zu tun. Denn so wie es momentan in Städten wie München zugeht, ist natürlich kein Spaß. Und ja, darum gibt es hier, glaube ich, eine Menge Veränderungs-, Verbesserungspotenzial, was die Qualität von Innenstädten in Deutschland betrifft.
Und Veränderung ist genau unser Thema. Und du hast vom Verkehr gesprochen. Das ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Interviewpartner. Ich freue mich, dass wir Daniel Niederberger gewinnen konnten. Daniel ist Gründer der New Mobility Business. Und ich würde sagen, erstmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Daniel. Hallo.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass wir heute diesen Podcast machen.
Daniel, würdest du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, Daniel Niederberger. Ich bin, wie bereits gesagt, Geschäftsführer der New Mobility Business GmbH. Das ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in München. Wir arbeiten hauptsächlich für die Zukunftsthemen der Autoindustrie. Das heißt, wo geht die strategische Ausrichtung hin? Welche Produkte kommen auf den Markt? Oder auch, wie sieht die Kundenbeziehung aus? Um mal so einen kurzen Wrap-up zu geben.
Was denkst du denn, wie hat sich in den letzten Jahren die Mobilität verändert?
Also ein großes Thema. Weltweit natürlich ist der Drang zum Auto ungebrochen. Das sieht man auch gerade in Asien, wo die größten Zuwächse waren. Im europäischen Raum kann man natürlich sagen, dass Corona das sicherlich ein bisschen mit Homeoffice kombiniert zu weniger Autoverkehr geführt hat. Das ist leicht zurückgegangen. Das bleibt auch aktuell leicht zurück, weil eben die Balance zwischen jedem Tag reinfahren zur Arbeit, das ist bei vielen dann doch weniger geworden. Es ist unverändert sehr stark autodominiert. Das 9-Euro-Ticket hat natürlich auch einen sehr großen Boost gebracht zum Nahverkehr. Und ich denke, da warten jetzt auch alle Leute auf diese 49 Euro, die da angekündigt sind. Also um es kurz zu machen, Auto ging ein bisschen zurück und für die Zukunft würde ich annehmen, wird es bei einer Mischung der Mobilität bleiben.
Jetzt hast du ein paar angesprochen, aber gibt es denn Trends, die in deinen Augen wirklich besonders wichtig sind für den Mobilitätsmarkt heute und für morgen?
Also ganz klar kann man sagen, Elektroauto ist nicht aufzuhalten. Das wird relativ rasch sich am Markt jetzt auch weiter durchsetzen. Batterieelektrischer Antrieb wird hierfür auch die erste Wahl sein. Die Frage nach Wasserstoff, die kam ja bei euch vorhin in eurer Diskussion auch an. Das wird auf jeden Fall parallel entstehen, allerdings eher für größere Fahrzeuge, Busse, Trucks, Infrastruktur, sicherlich auch für den Flugbereich und natürlich auch zur Speicherung. Also das sind Technologien, die im Prinzip alle da sind, die marktreif sind, die erprobt sind, wo jetzt eben ein weiterer Rollout stattfinden wird. Was noch ein bisschen weiter am Horizont ist, sind dann vielleicht mal die Robotaxis. Das heißt, da kann ich dann relativ einfach auch einsteigen, auch Kinder oder eben ältere Leute, die nicht mehr fahren können und kann mich dann eben von A nach B fahren lassen. Das ist noch ein technisches Thema, aber auch ein regulatorisches. Das wird sicherlich in, ich sag mal, 5 Jahren plus auch bei uns eine Rolle spielen.
Aber ist denn eigentlich Individualmobilität in der Stadt der Zukunft überhaupt noch möglich?
Also ich würde mal sagen, in westlichen Gefilden wird das in der Tendenz zurückgehen, weil wir haben einen zunehmenden Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Permanent eigentlich geschieht das. Wir haben jetzt auch in Corona ja gemerkt, dass das sehr viel mit Fahrradverkehr möglich ist. Ich glaube, die beiden Punkte sind da die treibenden. Der Autoverkehr in den Städten, der ist auch heute bereits in manchen relativ klein. Also wenn man Berlin oder Kopenhagen anschaut, da ist der Autoverkehr nicht mehr allzu groß. Es gibt natürlich auch noch sehr autodominierte Städte. Stuttgart zum Beispiel gehört dazu. Das wird in der Tendenz wird das zurückgehen, auch weil einfach der Platz und auch die Parkumstände einfach viele Leute auch nerven.
Also München gehört da mit Sicherheit zu den Stauhochburgen in Deutschland mit einem enormen Autoverkehr, was aber einfach damit zu tun hat, dass Großprojekte wie die zweite Stammstrecke, also der Ausbau des ÖPNV, in den Kosten völlig explodieren und auch in der Zeit gar nicht umsetzbar sind.
Da, sage ich mal, sind vielleicht manche Planungen auch zu ambitioniert rangegangen worden. Aber man muss, glaube ich, sich auch klar machen, wir reden hier über sehr große Umbrüche und große Entwürfe, die natürlich auch dann, wenn das Ganze mal fertig ist, einen sehr großen Effekt haben. Also die Stammstrecke, glaube ich, ist eine tolle Sache und auch diese Bahnverbindung nach Stuttgart, wenn die mal wirklich mit einem guten Tempo funktioniert, glaube ich, wird auf jeden Fall auch ein bisschen die Leute vom Auto auf die Schiene bringen.
Lass uns mal ein bisschen beim Thema Infrastruktur bleiben. Du hast von Elektromobilität gesprochen, jetzt reden wir gerade von Infrastruktur insgesamt, aber was sind denn noch so die großen Herausforderungen, die sich, gerade auch wenn wir über E-Mobility sprechen und über die Zukunft der Mobilität, was muss sich in der Infrastruktur in Deutschland ändern?
Also grundsätzlich natürlich bauen wir unser gesamtes Land um, sage ich mal, auf eine noch stärker strombezogene Infrastruktur. Das heißt, alles, was mit dem Thema Stromerzeugung, Stromspeicherung einhergeht, ist natürlich ein zentrales Thema. Das sind die regenerativen Energien für die Erzeugung. Da wird man sicherlich auch noch stärker dezentral agieren müssen. Dann ein ganz großes Thema, was sich ändern muss, ist, sag mal, das Thema Batteriespeicher. Das ist technisch relativ weit und bietet sehr viele Möglichkeiten, eben auch mit relativ kurzen Genehmigungsverfahren hier lokale Spitzen abzufedern. Also das ist eine sehr gute Sache. Und wenn wir dann natürlich weiter in der Kette zum Auto kommen, dann ist es sicherlich auch noch der Ausbau der Infrastruktur, was das Thema Laden angeht. Hier ist ja bereits viel im Fluss, also sehr viele Supermärkte, Baumärkte bauen bereits Ladeinfrastruktur auf. Das ist natürlich auch eine Herkulesaufgabe, das muss man auch ganz klar sagen. Wir liegen aktuell ungefähr bei 17-20% Elektroautos in den Zulassungen. Das geht schon in die hohen Hunderttausende und das dürfte auch in absehbarer Zeit mal 1 Million im Jahr erreichen. Und da ist natürlich der Infrastrukturausbau auf der Stromseite natürlich noch ein erhebliches Thema für die nächsten 10 Jahre.
Jetzt haben wir, glaube ich, in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, zwischen 50 und 60 Millionen Autos. Werden die denn jemals durch ein wie auch immer geartetes Stromnetz zu versorgen sein? Oder muss es hier schon darum gehen, dass am Schluss nicht mehr jeder ein Auto hat?
Also es sind, glaube ich, 48, habe ich neulich mal für einen Kunden mal rausgesucht. Genau, das ist natürlich sehr viel. Das ist auch nicht gefallen, muss man auch dazu sagen. Klar, wenn jetzt morgen alle 48 Millionen laden würden, glaube ich, würde das die Infrastruktur nicht schaffen. Aber das Szenario gibt es ja nicht. Also wir kommen jetzt ja von einigen 100.000 Zuwachs pro Jahr. Das heißt, das kann man sich relativ vielleicht ausrechnen. Selbst 10 Millionen Autos sind jetzt auch in 10 Jahren nicht erreicht. Das heißt, hier haben wir doch noch ein bisschen auch, sag mal, Parallelität, was das Thema Ausbau und versus Fahrzeugabsatzzahlen angeht. Dann muss man auch sagen, wenn man mal runterrechnet, die meisten Leute fahren so 12.000, 13.000 Kilometer im Jahr. Das ist jetzt nicht so, dass man das, wenn man das mal runterrechnet, energetisch jeden Tag die Autos vollladen müsste. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Vielen reicht auch ein Ladevorgang pro Woche. Natürlich die Langstreckenfahrer oder auch dann die Trucks, die haben dann natürlich an den Autobahnen einen ganz anderen Bedarf, der natürlich dann auch mit erheblich größeren Infrastrukturbauten einhergehen wird. Aber der Großteil, sag ich mal, auch der Energiewirtschaft hat ja jetzt entsprechend auch Zeit, das nach und nach aufzubauen.
Du hast vorhin angesprochen, wir haben auch initial darüber diskutiert, es gibt ja dann noch den Wasserstoff, weil es gilt ja vielleicht gar nicht, alle Autos zur Elektromobilität zu bringen, sondern vielleicht gibt es ja auch ganz viele Wasserstoffautos. Aber ist das wirklich ein Szenario für die Zukunft oder welche Rolle spielt denn der Wasserstoff in unserer Mobilität von morgen?
Also der Wasserstoff wird die größte Rolle sicherlich spielen in der Speicherbarkeit, weil ich kann natürlich über die Elektrolyse und die Gewinnung der regenerativen Energien kann ich natürlich den Strom speicherbar machen und damit jetzt beispielsweise auch von Norddeutschland nach Süddeutschland mit der Eisenbahn transportieren. Das ist ja immer dieser Case, der herangezogen wird, weil eben die Leitungen nicht da sind. Diese Speicherbarkeit ist natürlich auch sehr gut geeignet, wenn es jetzt darum geht, einzelne Wohnblocks mit Wärme zu versorgen, mit elektrischem Strom. Ich kann es auch relativ einfach bei der Eisenbahn machen. Das heißt, da kann ich die Dieselloks auch relativ leicht damit ersetzen, weil ich einfach halt einen halben Wagen mit Wasserstofftanks hinmache. Bei Trucks, denke ich, wird es sich etablieren. Ob es sich durchsetzt zum batterieelektrischen Antrieb, da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann gut sein, dass es hier beides gibt. Es gibt ja heute auch Benzin und Diesel, gibt es ja auch beides gleichzeitig. Bei den Fahrzeugen, bei den Autos, da bin ich mir ein bisschen unsicher, der Aufwand, den man hat, wenn man das mal physikalisch sich anschaut, du hast halt dann auch im Prinzip ein komplettes Energielabor nochmal mit an Bord, weil der Wasserstoff ist im Prinzip auch dann ein Elektroauto. Also der wird über Elektrolyse dann eben in Strom verwandelt und mit einer Speicherpufferbatterie versorgt er eben das Auto. das ist halt nochmal eine technische Stufe mehr im Auto, die natürlich erheblich zu Platz, Package, Kosten geht. Für größere Fahrzeuge kann ich mir das ganz gut vorstellen. Es wird sicherlich auch Anwendungen geben. Aber wenn man jetzt mal sich die groben KPIs anschaut von batterieelektrischen Fahrzeugen, die ja auch eine recht große Reichweite haben, glaube ich jetzt im reinen PKW eher weniger daran.
Du hast es gerade angesprochen, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz. Ist denn da noch sehr viel Arbeit seitens der Wissenschaft zu leisten? Ich erlebe hier in Bayern, wenn es um die Einführung von Wasserstofflösungen in Unternehmen geht, dass sehr viele noch auf Förderprojekte setzen, dass hier ja auch vom Staat sowohl bundesweit als auch auf Länderebene eine Menge Geld in die Wasserstofftechnologie gesteckt wird, weil das momentan einfach noch gar nicht wirtschaftlich ist, oder?
Für Wasserstoff, glaube ich, kann man das weitgehend sagen. Also das reine Elektroauto mit Batterietechnik ist einfach in der Industrialisierung sehr, sehr viel weiter, weil, ich sag mal, diese Skalierbarkeit und technische Machbarkeit, die ist im Wesentlichen bereits erfolgt durch das ganze Thema Smartphone und Laptop-Akkus. Die haben die ganze Industrie von der Chemieseite als auch von der Produktionsseite einfach in enorm große Stückzahlen gebracht. Und deswegen ist diese Industrialisierung heute bei den Batterien eben deutlich, deutlich besser und die können auch deutlich preisgünstiger in Relation auch vor einigen Jahren hergestellt werden. Bei Brennstoffzellen in der Tat steht diese Industrialisierung in diesem großen Ausmaß noch bevor. Also Brennstoffzellen werden noch relativ wenig automatisiert hergestellt. Das sind sicherlich auch noch in gewissem Maße Effizienzpunkte, die noch zu heben sind. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und auch was das Thema Tank- und Speicherbarkeit angeht, gibt es auch noch größere Fortschritte. Das bedeutet aber nicht, dass heute keine sinnvolle Anwendung möglich ist. Also Wasserstofffahrzeug, wer es mal gefahren ist, vielleicht von euch, das funktioniert sehr, sehr problemlos und störungsfrei. Aber wie gesagt, vom Entwicklungspotenzial ist da sicher noch ein bisschen mehr da. Und natürlich Unternehmer entscheiden natürlich auch nach Kosten-Nutzen zum heutigen Standpunkt. Das kann ich natürlich dann schon verstehen.
Du redest gerade von der Wirtschaftlichkeit und das führt mich wunderbar eigentlich zum Thema unseres gesamten Podcasts rüber. Welche Rolle kann denn der Mittelstand in dieser Mobilitätszukunft spielen?
Ja, eine sehr große. Ne? Also wir haben den zeitgleichen Umbau natürlich zu dem ganzen Thema Elektromobilität, wie jetzt gerade eben skizziert. Das betrifft die Komponenten natürlich im Fahrzeug, als auch natürlich das ganze Thema Energieerzeugung, Energietransport, also auch die Ladestation, die Infrastruktur. Es wird auch eine immer stärkere Vernetzung geben von dem Thema Hausenergie und Fahrzeugenergie, das heißt bidirektionales Laden, Vehicle-to-Grid und so weiter. Das sind alles große Themenfelder und der Mittelstand ist da auch historisch, muss man sagen, immer in solchen Bereichen der Industrialisierung unterwegs gewesen. Da kann man jetzt sicherlich nachdenken, das machen ja auch bereits einige Firmen und auch Klienten von mir haben das bereits angefragt, zum Thema neue Technologieprodukte. Das können, wie gesagt, im Energieübertragungsbereich sein, das können auch Softwarelösungen sein, die man da eben sehr stark dafür braucht. Es wird auch ein neues Service-Netzwerk entstehen müssen. Also da bieten sich für Mittelständler gerade, sag ich mal, im industriellen und im Softwarebereich relativ viele Möglichkeiten.
Und wie findet man da am besten seine Nische?
Üblicherweise geht man da folgendermaßen ran. Man schaut an, wo die Firma eben heute sehr große Kernkompetenzen hat. Das kann irgendwo in einem Technologiebereich sein oder auch in Bereichen, die vielleicht manchen Unternehmen gar nicht so eingängig sind. Kundenstrukturen, Kundenkontakte, internationale Verflechtung, Produktionsmöglichkeiten, die eben sehr effizient oder sehr individuell auch gemacht werden können. Und eruiert dann quasi Möglichkeiten für Zielfelder in der Zukunft. Also man nähert sich im Prinzip top-down und bottom-up gleichzeitig an. Man geht von der Leistungsfähigkeit heute aus und überlegt, wie man diese maximal, diese Stärken auch in der Zukunft nutzen könnte, um damit natürlich auch ein am Markt validiertes, neues Geschäftsfeld zu treffen. Ja. Das ist im Regelfall jetzt nicht die größte Disruption. Also Beispiel, wenn jetzt jemand eine Gießerei hat, wird der wohl morgen nicht Software für autonome Fahrzeuge machen können. Das ist einfach zu weit entfernt. Ja. Von der Kompetenz, auch von den Unternehmensstrukturen, ist das meistens nicht möglich. Aber der könnte zum Beispiel moderne Gussteile in diesen eben beschriebenen Themen machen. Und wenn jetzt jemand bereits heute Elektronik zuliefert, was auch der Mittelstand ja in großem Umfang tut für die Autos, dann hat der natürlich auch Möglichkeiten, da vielleicht größere Software-Stacks in Zukunft zu programmieren. Also das sind dann, ich sag mal, reachable Szenarios, wie wir das so bezeichnen. Und damit hat er natürlich auf jeden Fall die Chance, innerhalb von 2, 3, 4 Jahren irgendwo in diese Gefilde, in die neuen Felder zu kommen. Wenn der Ansatz jetzt ein bisschen progressiver ist, kann man natürlich auch darüber nachdenken, komplett neue Themenfelder anzugehen und dafür eine zweite GmbH zu gründen. Das machen größere Mittelständler oder die Konzerne teilweise auch.
Ein Einwand aus dem Mittelstand, zumindest wenn ich über die Wasserstoffstrategie in diesem Land spreche, dann ist es schon so, dass die Fördergelder in erster Linie an Großkonzerne gehen. Für die KMU bleibt da relativ wenig übrig. Und es ist außerdem so, dass diese Förderanträge so unfassbar kompliziert sind, dass ein kleines Unternehmen sich schwer tut, überhaupt die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen, um eine Transformation in ihrem Unternehmen in diesem Bereich voranzutreiben.
Ja, teile ich, muss ich leider zustimmen. Ja, die Großunternehmen haben natürlich einfach andere Kapazitäten, da personalseitig das relativ rasch umzusetzen. Da sind meistens auch ganze Abteilungen dafür da, diese Förderanträge zu machen. Ferner hat natürlich ein Großunternehmen auch immer die Möglichkeit, irgendwie extern sich hier noch Hilfe einzukaufen. Und der Mittelstand, das kriege ich auch öfter zu hören, der weicht dem natürlich dann teilweise aus und sagt, naja, das kriege ich so nicht hin und habe ich auch das Personal dafür gar nicht. Also ist wirklich ein Verhinderungsgrund, was natürlich super, super schlecht ist, weil die Innovationskraft des Mittelstandes, die ist, glaube ich, gerade hier gefragt, weil wir reden doch von relativ offenen Feldern. Also das heißt, kreative Lösungen sind hier gefragt und wie wir wissen, entstehen die ja selten jetzt per Knopfdruck am Schreibtisch. Also da wäre natürlich vielleicht, sag mal, ein leichter Appell an die Politik, gewisse Formalitäten zu vereinfachen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich wünschenswert in diesem Staat. Der Mittelstand könnte vielleicht natürlich auch mit Konsortien und sich zusammenschließen, hier natürlich vielleicht ein bisschen eine Vereinfachung auch erreichen. Aber es bleibt schwierig, also das sehe ich leider häufig.
Ich würde jetzt gerne den Bogen nochmal zum Anfang machen. Achim hat ja beschrieben, dass es ein Wunsch ist, gerade auch wenn man das Innenstadtsterben anschaut, dass die Städte wieder etwas lebenswerter werden, dass mehr Erlebnis wieder zurückkommt, dass man auch etwas autofreiere Städte hat. Und das ist ja ein Bestreben von vielen Städten, so Fahrradstraßen zu etablieren und so weiter. Gleichzeitig im Kontrast haben wir gerade in Deutschland ja doch eine sehr große Liebe zum Auto. Du hast beschrieben, Daniel, mit Stuttgart. Wir haben einfach eine lange Historie. Kann man denn diese beiden Bilder von der belebteren, von der autofreieren, von der lebenswerteren Stadt und gleichzeitig der Mobilität, wie sie in unserem Land so gelebt und etabliert ist, überhaupt schaffen? Wie kann man einen Wandel wirklich in die Köpfe der Leute, der Bürgerinnen und Bürger reinbekommen?
Also ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren auch einiges erreicht. Also das ist, glaube ich, nur mit den Bürgern zu machen. Und es gibt natürlich Dinge, da werden die Leute natürlich irgendwie auf ihr Auto pochen. Ob man die Kinder jetzt mit dem Auto zur Schule fährt, das ist vielleicht auch eine private Entscheidung, führt aber natürlich auch zu mehr Verkehr. Das ist ganz klar. Also in Zukunft, sage ich mal, werden die Städte auf jeden Fall grüner und von der Luftqualität besser, weil eben die Elektrofahrzeuge immer stärker dominieren. Das ist so der Trend, der aktuell läuft. Was, glaube ich, auch noch weiter zunehmen wird, ist eben das ganze Thema Fahrradverkehr. Und in ein paar Jahren, wie gesagt, das Thema Shuttle Service und Roboservices können da natürlich auch eine Reduktion erreichen. Ja, also das werden so Fahrzeuge sein, ich sag mal in Größenordnung vielleicht 5, 7, 8 Plätze. Und wenn ich dann natürlich von Tür zu Tür fahren kann und vielleicht auch meinen Einkauf mit transportieren kann, dann werden da in Summe natürlich doch etliche Einzelfahrten irgendwo reduziert. Und da gibt es auch Szenarien, wenn die Fahrzeuge zum Beispiel während gewisser Uhrzeiten nicht ausgelastet sind, dass die dann noch die Hälfte der Kapazität für Päckchenauslieferung nutzen. Das heißt, man muss das, glaube ich, in einem Gesamtkontext sehen. Und wir haben halt heute sehr viele singuläre Fahrten von einzelnen Menschen für einzelne Anlässe, für Beruf, für Privat, das Thema Lebensmittelservice, das Thema Postzustellung. Und ich glaube, das muss man alles ein bisschen mehr in Kombinatorik sehen. Und dann gehen natürlich die Einzelfahrten und damit auch am Ende die Fahrzeuge als solches in der Stadt auf jeden Fall zurück.
Dann, lieber Daniel, sage ich vielen Dank für das Interview und danke für die Einblicke. Mal gucken, wie das Szenario sich wirklich gestalten wird und wenn wir uns in 13 Jahren wiedersehen, was wahr geworden ist und was nicht. Aber vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Achim und Alex. Und genau, wir gestalten ja die Zukunft. Daher freuen wir uns auf die Zukunft.
Ist schon spannend, oder Achim, wo die Reise hingeht. Ich bin selber mal gespannt, wie die Innenstädte, wie die Städte insgesamt in ein paar Jahren aussehen werden. Ich meine, wenn man jetzt allein mal 10 Jahre zurückblickt, das ist ja nicht mehr unbedingt vergleichbar. Ja, es ist teilweise leerer geworden, aber trotzdem verändert sich alles. Was glaubst du denn, wie sieht die Stadt von morgen aus?
Ja, Alex, mir geht's da genauso. Grünere Städte wollen wir, glaube ich, alle. Bessere Luftqualität wollen wir alle. Weniger Verkehr wollen wir alle. Aber wie wir von Daniel auch gerade gehört haben, es gibt natürlich auch den Parameter Mensch und die Bequemlichkeit des Menschen und die Frage, wie weit man hier eigentlich überhaupt bereit ist, Kompromisse zu machen oder ob ab einem bestimmten Punkt Dinge auch politisch verordnet werden müssen, weil es einfach nicht mehr anders geht. Spannender Ausblick aufs nächste Jahr für den BVMW, kann ich ja schon sagen. Wir haben 2023 Landtagswahlen und das wird schon, glaube ich, eine wichtige Weichenstellung für Bayern auch werden, wo es mit Energiewende und Co. hingeht. Die CSU ist ja der Meinung, dass ihre Strategie gemeinsam mit den Freien Wählern die richtige für das Land ist. Die Grünen sehen das nun ganz anders. Ich glaube, hier wird man im Oktober, da sollen ja jetzt voraussichtlich die Landtagswahlen stattfinden, da wird man schon sehen, was die Bevölkerung eigentlich von den bisherigen Maßnahmen so hält.
Wenn du das so erzählst, denkt man, höre ich doch raus, vielleicht jetzt die besinnliche Adventszeit noch mal ein bisschen nutzen, um Kraft zu tanken, weil 2023 geht es gleich wieder rund.
Absolut, ich glaube, 2023 wird von der Qualität der Herausforderungen und der Quantität ganz ähnlich werden wie die letzten 2-3 Jahre. Wir sind mitten in einer Transformation, das hat Daniel ja sehr eindrücklich beschrieben. Die ist auch nicht mehr zurückzudrehen. Da sind wir im Verbund letztlich mit der ganzen Welt unterwegs, auch wenn Konferenzen wie die COP27 jetzt eher ein Rückschritt oder zumindest kein massiver Fortschritt gewesen sind. Aber mittel- und langfristig kommen wir ja gar nicht drum rum, uns in der Welt neu zu orientieren und dafür zu sorgen, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen weiter erhalten werden und uns einfach auch genügen, denn wir haben nur diese eine Welt.
Mit dieser Welt müssen wir arbeiten und in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit Mittelstand im Wandel, Folge 9. Danke fürs Dabeisein, danke nochmal an Daniel für die Impulse, danke vor allen Dingen an dich, Achim, fürs Diskutieren, fürs Mitnehmen in die Reise, was auch gerade alles im Mittelstand passiert. Es hat wieder viel Spaß gemacht.
Danke dir, Alex, für die tolle Podcast-Folge. Danke, Daniel, fürs Dabeisein und ja, euch allen jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr und ich denke, wir werden uns auch im Jahr 2023 mit einigen spannenden neuen Podcast-Folgen bei euch melden.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr uns auf Spotify bewertet. Sonst kann ich mich Achim nur anschließen. Wünsche alles Gute, eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald und ciao.
Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel,
Alexander Pinker
und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.